DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Lieber Roger, es freut mich sehr, dich einmal persönlich zu treffen. Ich habe schon eine ganze Menge von dir gelesen tatsächlich, also auch in den letzten Buchpublikationen, die rauskamen. Ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich freue mich natürlich, dass du jetzt hier nach Deutschland, nach Bielefeld kommst, eine Stadt, die es, wie man hier so schön sagt, gar nicht gibt, aber es gibt sie. Hast du schon mal einen Podcast gemacht?
Ja, habe ich auch schon. Zwei, drei habe ich schon gemacht, genau.
Oh, cool, also du bist da ganz erfahren. Ich habe ohnehin den Eindruck, dass du relativ auch bei den Jungen bist, also auch bei den jungen Medien. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu.
Die Architekten selbst.
Du sprichst selber nicht gerne über dich. Warum?
Ja, das ist so das eigene Werk dann zu erklären oder einzuschätzen. Das finde ich eigentlich besser, wenn das andere machen. Und das ist dann... Das liegt mir nicht so. Ich spreche lieber darüber, wie ich es mache, woher ich komme, wieso sich etwas entwickelt, als ich dann mich selber interpretiere. Aber ich glaube, ich sage jetzt mal, das geht vielen Architekten, aber auch Künstlern genauso, oder?
Ja. Ja, ich glaube, man braucht immer die Sicht von außen. Das ist sozusagen das Reflektorische, was nötig ist, um sich selber sozusagen auch wieder zu finden und zu sortieren. Wir haben dich, ich glaube, das habe ich gerade auch so ein bisschen gehört, in deinem Vortrag Rede an die Architektur, so heißt das ja hier in dieser Reihe Wege durchs Land, als jemanden wahrgenommen, der für eine Sache messianisch brennt. Ist das so?
Der Lehm.
Ja, ich würde schon sagen, das ist ja so wie etwas, was ich so für mich entdeckt habe, was sehr viel mit, vielleicht sogar mit meiner Kindheit zu tun hatte, mit Dingen, die mich einfach interessiert haben, übers Zeichnen, Malen. Auch Skulptur machen, bin ich irgendwo auch auf dieses Material gestoßen und habe für mich plötzlich einen Weg gefunden, auch Architektur zu machen, weil ich ja einer von den Architekten war, der dann eigentlich immer lieber in die Kunst wollte und plötzlich gab es eine Brücke und die Möglichkeit für mich, das vielleicht auch anders zu machen. Und weil das so ist, ist das vielleicht auch etwas, wo ich heute noch brenne, sehr, sehr authentisch ist und mit mir viel zu tun hat. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn ich auch heute noch Spaß habe an dem, was ich mache.
Ja, und ich meine, Lehm ist etwas sehr Archaisches, also hat auch viel mit Kunst zu tun. Tatsächlich sind ja ganz, ganz frühe Kunstarbeiten gebrannter Ton oder eben dann gebrannter Lehm. Du hast bei Peter Merkli, mit dem ich das Vergnügen hatte, vor 15 Jahren, glaube ich, mal ein langes Gespräch in seinem Atelier zu führen, den ich auch sehr bewundere, gelernt sozusagen oder auch bei ihm assistiert. Inwieweit, man hat gerade verschiedene Arbeiten von dir gesehen, also kleine künstlerische Arbeiten, die mich total an Peter Merkli erinnert haben. Inwieweit beeinflusst das aber auch dein Arbeiten mit dem Baustoff Lehm? Gibt es da einen Zusammenhang? Also das Künstlerische und dann doch das sehr Handwerkliche.
Ja, absolut. Also es ist auch bei Peter so, wie er die Materialien einsetzt. Er hat natürlich früher oft auch mit Beton, aber die Art und Weise, wie er Schalungen zeigt oder Schalungen eben nicht entwirft, wie er mit Oberflächen umgeht, die Kraft, die er in seiner Arbeit hat, das ist natürlich sehr vergleichbar. Und er spricht natürlich auch vor allem auch über Raum und über Raumwirkung. Und da habe ich natürlich als Assistent viele Dinge vielleicht erst empfunden, aber selber noch nicht ganz genau so beschreiben können. Und da war er einfach 15 Jahre weiter und hat viele Dinge für mich einfach verbalisieren können, wo ich immer noch gar keine Sprache dafür hatte. Und so habe ich natürlich sehr viel gelernt bei ihm. Ich war bei ihm Assistent 2 Jahre, also studieren durfte ich nicht, weil er war noch nicht an der Schule, als ich studiert habe, aber ich war dann Assistent bei ihm. Und in der Diskussion, die waren tagelang, wahnsinnig viel gelernt und natürlich auch viel mitgenommen oder auch Leute kennengelernt, eben wie Hans Josefsson über ihn, also wunderschöne Kontakte und ganz lange Gespräche, immer wieder.
Jetzt hast du auch gerade Hans Kollhoff genannt, der ja auch an der ETH tätig war, der vielleicht so dieses klassische Lehrermodell darstellte. Also er arbeitet etwas, das geht dann in die Realisierung und irgendwann ist es dann fertig. Und du hast gesagt, nein, wenn man es richtig gut macht, ist man nie fertig. Wie kann man das verstehen?
Ja, ich habe es ja das Prozesshafte in meiner Arbeit erklärt, wo Elemente eigentlich immer wieder weitergezogen werden. Ich schließe ein Haus ab, aber ein Wasserspeicher geht ins nächste Projekt hinüber in Stampflehm und wird da quasi noch komplexer genutzt. Also gehen Themen oder auch Fensterthemen zum Beispiel gehen durch, räumliche Themen werden variiert, gehen durch, verlieren sich wieder, kommen wieder zurück. Und so ist man eigentlich permanent eigentlich am Addieren, an Elemente neu zusammenzusetzen, zu entwickeln, neue Dinge dazuzufügen.
Das bezieht sich tatsächlich auf das Projekt im Werden oder auf das nächste Projekt?
Das bezieht sich auf das Projekt im Werden. Da kommt immer was dazu. Meistens muss eine Innovation auch für mich dabei sein. Aber ich nehme oft auch Themen, und das machen auch andere Architekten natürlich, nehme ich Themen mit ins nächste Projekt, kann Dinge vielleicht nicht fertig ausformulieren, muss Ideen verwerfen, weil es vielleicht noch nicht möglich ist, die zu realisieren. Aber im nächsten Projekt schaffe ich das. Und in dem Sinne ist das ganze Werk eine Linie und es geht nicht nur um das einzelne Objekt. Und das sehe ich dann für mich, habe ich eher in der Kunst für mich kennengelernt, das Nachdenken über die Kunst, über das Zeichnen, das sich eigentlich permanent entwickelt durch immer wieder Überarbeiten der Ideen, wie ich es eben bei meinen Zeichnungen gezeigt habe. Das mache ich eigentlich auch in der Architektur. Das ist noch eine schöne Strategie, weil das macht einem auch ein bisschen entspannter, weil man hat ja immer eine wahnsinnige Angst, wenn man es dann baut, dass es dann ganz stimmen muss. Und für mich ist das fast nicht auszuhalten. Aber zu wissen, dass das Nächste kommt, kann man auch mal eine Arbeit mal abschließen und dann am Nächsten weiterarbeiten. Darum gefällt mir das eigentlich, dass eigentlich permanent das permanente Arbeiten an der Idee. Ja.
Sehen sich Architekten, wie du ja einer bist, der einen sehr weiten Horizont hat und der sozusagen auch an Kunst denkt und von der Kunst kommt, der so ein bisschen immer dem Vorwurf ausgesetzt, ja, ihr versteht euch ja als Künstler und ihr könnt sowieso machen, was ihr wollt. Wie würdest du das einem Architekten, der wirklich nur Schwarzbrotarbeiten macht, also von Einfamilienhäusern über Garagenanbauten und so weiter und so weiter, wie kriegt man da eine Brücke zwischen? Ihr seid ja beide dann sozusagen eine Architektenzunft, aber lebt irgendwie in anderen Welten. Wie kann man da vermitteln?
Also zuerst mal sage ich ja nicht, dass ich ein Künstler bin. Ich spreche immer von freien Arbeiten. Und ich brauche das, um meinen Kosmos zu erweitern, um Ideen zu finden. Und ich mache manchmal, entwerfe ich frei Architektur, aber auch lasse mich mit meinen Zeichnungen auch frei entwickeln, wenn ich eine Skulptur mache und so. Und manchmal weiß ich gar nicht, ob ich jetzt Architektur oder Kunst mache. Oder frei arbeite eben und nicht Kunst. Ob das Kunst ist, das überlasse ich anderen. Ich sehe es eigentlich wirklich als freie Arbeit. Und grundsätzlich ist ja meine Arbeit sehr materialbasiert und ich versuche mit der Logik des Materials zu arbeiten, also sehr mit dem, was das Material leisten kann, aus dem entwickle ich eine Konstruktion und das ist eigentlich sehr, sehr bodenständig, wie es Hans Kollhoff auch gemacht hat, sehr authentisch mit den Materialien umgegangen, wie Peter Merlich das macht. Und das ist eigentlich dann wiederum eine sehr klassische Position, die alle, die mit Architektur zu tun, eben auch machen müssen und da bin ich gar nicht anders wie andere. Also ich denke, ich bin mit meinen Themen genauso mit den Dingen des Alltags beschäftigt. Und
das würde tatsächlich Peter Zumthor auch sagen. Ich bin auch nicht anders als alle anderen, aber dennoch ist er anders. Und ich würde mal sagen, du bist eben auch ein anderer. Jetzt hat es mich so ein bisschen überrascht. Wir hatten vor 2 Jahren den Andi Bründler hier auch nicht in Bielefeld, aber hier in der Region. Der hatte im Geary's Martha einen wirklich sehr schönen Vortrag gehalten. Da fiel mir dann auf, die machen immer noch sehr viel Beton. Und jetzt ist die Schweiz ja nun wirklich das Land, was die schönsten, die saubersten, die, wie wir Deutschen finden, die besten Betonarchitekturen produzieren. Mhm. Jetzt kommt da tatsächlich einer und der sagt, ja, aber Lehm ist auch was Schönes. Und man hat so das Gefühl, Lehm steht an einer ganz anderen, am Ende. Wenn wir eine Skala aufmachen würden, steht auf der einen Seite der Beton und auf der anderen Lehm. Dazwischen Holz, Stahl, Glas, alles Mögliche. Aber das sind so zwei Pole, die ein ganzes weites Feld auch spannen. Geht das eigentlich? Kann man als Schweizer für den Lehmbau so sprechen, wie du es jetzt hier heute Abend auch gemacht hast? Also nimmt man dir das ab?
Ja, vielleicht, es gibt ja noch ein interessantes Interview mit Jonathan Searcherson, oder der hat geschrieben für mich, und er sieht mich ja nicht unbedingt als typisch schweizerische Position, sondern eher einfach als zeitgemäße, die überall stattfinden könnte. Vielleicht ist es nicht so schweizerisch, was ich mache, wenn meine Gebäude auch ein bisschen erodieren dürfen und nicht ganz so scharfe Ecken haben. Vielleicht noch, Bründelbucher hat jetzt auch Lehmbauten entworfen, die sind genauso interessiert. Natürlich gute Freude von mir an dem Material. Ich glaube, vielleicht
ganz kurz, du bist ja sehr stark auch in der Hochschule vernetzt, ja. Und du bist auch Lehrer und hast viel mit Studierenden zu tun. Also heute sagt man ja Studierenden, ich sage lieber Studentinnen.
Ja.
Liegt das auch ein bisschen daran? In einem Interview habe ich gelesen, dass du gesagt hast, die machen das heute gar nicht mehr.
Ja.
Also beispielsweise, wenn es um Neubau geht, das wollen die gar nicht.
Genau.
Die sind ganz anders.
Ja.
Ist das so etwas, was da viel bewegen kann, worauf wir hoffen müssen?
Absolut. Also die Studenten, also wenn sie überhaupt noch neu bauen, oder? Also da hat, ich hab, das ist ja die Frage. Mit Lehm neu bauen ist einiges natürlich zeitgemäß als mit Beton aufgrund der CO2-Bilanz, aber man ist schon in den Schulen, sind die Studentinnen also schon sehr kritisch, und wir überlegen uns, machen höchst selten Neubauten als Aufgaben, und wenn, dann sind die Gebäude zirkulär und mit nachhaltigen Materialien, oft auch hybrid mit Bestand zusammen gedacht. Also das sind sehr zeitgemäße Fragen, die uns natürlich genauso interessieren. Auch wir fragen uns zuerst, muss man überhaupt abreißen, und denken nicht gleich an den Lehmbau. Das ist natürlich einfach, das sind aktuelle Fragen, die man sich einmal stellen muss. Und die Studenten sind natürlich sehr am Zahn der Zeit und wollen auch entsprechend Aufgaben gestellt haben. Also das ist sicher, das beflügelt natürlich meine Arbeit und hilft mir auch. Und entsprechend sind die Studenten, Studentinnen auch sehr motiviert in meinem Semester. Und ich lerne dann auch sehr viel. Das ist immer auch ein Geben und Nehmen. Ich habe ja gezeigt, die meisten Entwürfe, die haben aktuelleren vor allem, haben sehr viel mit der Lehre zu tun. Und das sind, ich habe es auch gezeigt, direkte Inspiration auch von den Semesterarbeiten.
Ja, ja. Kommen wir mal zum Schluss. Das Buffet wartet. Jedenfalls, mein Magen knurrt. Ich werde mich aber gleich aufs Fahrrad setzen, nach Hause fahren. Lehm-Community, das hat mich tatsächlich überrascht. Jemand, der sozusagen den Lehmbau in die Breite bringen will, nimmt aber immer noch wahr, dass die Community, die sich damit beschäftigt, eine ganz kleine ist. Also ich würde jetzt mal, wenn ich aufzähle, komme ich auf 10. Von Martin Rauch angefangen, über die Anna Heringer, jetzt bist du mit dabei und verschiedene andere auch noch. Jörg Konzett macht da sicherlich auch gut mit, unterstützt euch sozusagen, oder die Community. Mhm. Wie kommt man da raus? Also wie kriegt man es denn tatsächlich? Du hast es, glaube ich, gerade so ein bisschen in deinem Vortrag auch gezeigt, Maßstabsprünge, die brauchen wir.
Ja.
Also das Haus Rauch ist eine Ikone, die aber nicht funktioniert hat, wie du ja auch gerade gesagt hast, was mir gar nicht bewusst war. Es sollte da ja mehr passieren, hat da nicht geklappt. Wie kommen wir raus? Also wie kriegt man es tatsächlich hin, dass man den Abraum beispielsweise eines Hauses dann wirklich auch fürs Bauen verwerten kann? Also Lehm ist ja mal was Armes.
Ja, also es geht darum, dass wir einfach Anwendungsformen finden für den Lehm, wo schlussendlich die Industrie halt einfach verwerten kann. Also deshalb dieses Beispiel, wo das Zementwerk statt Zementplatten plötzlich Zementsteine produziert. Also es geht, wir müssen unsere Strategien so entwickeln, dass die Industrie das aufnehmen kann und dann auch selber weiterentwickeln kann. Also es geht nicht mit 100 Martin Rauch, sondern wir müssen die Themen wirklich quasi zu den Industrien bringen. Wir sind jetzt mit Kellerziegeleien dran, die eigentlich in der Ziegelindustrie sind. Die wissen ganz genau, dass sie ein Problem haben werden in Zukunft, weil sie zu viele Energie brauchen, wenn sie Ziegel brennen, also sind sie interessiert an ungebrannten Ziegeln. Die machen jetzt mit uns auch Stampflehmelemente, kooperieren mit uns. Ich glaube, das ist der Weg, dass man eigentlich eine Produktepalette entwickelt, und es geht nicht nur um tragende Stampflehmwände, es geht um Lehmziegel, vielleicht mit anderen Mischungen. Es gibt aber auch unterdessen auch schon Lehm-Leichtbausysteme, die gibt es schon sehr viele auf dem Markt, Lehmputze. Also Lehm ist ja ganz Lehmausfachungen, Lehm-Hybridsysteme, es geht sehr viel darum, dass man hybride Bauweisen auch entwickelt, Kombinationen sucht, die man ermöglichen kann. Und eigentlich zu guter Letzt jedes Material am richtigen Ort einsetzt. Oder? Und ich glaube, wenn man das schafft, kann das auch das Gewerbe, die Industrie aufnehmen, Produkte daraus entwickeln und dann wird es auch für jedermann zugänglich. Und vielleicht gibt es statt Zementwerke in Zukunft alle 400 Kilometer ein Lehmwerk, so, das ist die Idee von Martin Rauch, ein Netzwerk, von, wo man mit lokalem Aushub dann produziert und dann nicht zu weit ausliefert, damit eben das Material zugänglich wird. Das ist, glaube ich, so der große Challenge für die Zukunft. Und da müssen Schulen und Pionierprojekte halt ihren Beitrag leisten, dass das möglich wird.
Was ist da die Perspektive? Kannst du das sagen? Wie viele Jahrzehnte brauchen wir noch? Dass wir, sagen wir mal, 10% unserer Neubauten als Lehmbauten, wie auch immer, in die Welt stellen?
Ja, ich denke, ich hoffe, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren das quasi selbstverständlich wird, dass man diese Produkte dann auch einsetzt. Es braucht natürlich noch viel Forschung, viele Beispiele. Ich habe gezeigt, dass es nicht nur einfach ist, aber ich bin recht zuversichtlich, dass zum Beispiel auch Lehmleichtbau oder Lehmsteine, also einfache Formen des Lehmbaus, eigentlich ziemlich einfach implementierbar sind. Und da braucht es aus meiner Sicht auch nicht mehr so viel Zeit. Da braucht es ein bisschen überzeugte Planer, vielleicht eben auch schon überzeugte Schulen, die gibt es schon viele, die dann eben die neue Generation da auch drauf hinführen.
Und die überzeugten Bauherren natürlich.
Ja, und Bauherren, die mitziehen. Aber auch das hat sich in den letzten 5 Jahren also gewaltig geändert. Wir dürfen für die größte Schweizer Bank, die UBS, ein Stammflammenhaus entwerfen. Das ist komplett neu. Also auch da sind junge Leute drin, die interessiert sind, anders zu bauen. Und die Welt ändert sich, oder? Und die Bereitschaft, anders zu bauen, ist in den letzten 5 Jahren vor allem, hat sich enorm verbessert. Also das muss ich sagen. Vielleicht ist die Schweiz noch ein bisschen privilegiert, muss man vielleicht auch noch sagen. Eine privilegierte Situation, aber wir hoffen doch bald, dass das gesamteuropäisch, weltweit der Fall sein wird.
Also wer hat es erfunden? Die Schweizer.
Nein, glaube ich nicht. Aber ich habe die ersten Beispiele in Stammflim, die ich heute gesagt habe, sind aus China. Ja. Also von dem her, ja, ich glaube, Lehmbau hat es eigentlich immer schon überall gegeben auf der Welt, wo es das Material einfach gab. Wir haben es einfach vergessen. Also es ist keine Schweizer Erfindung.
Also drücken wir uns die Daumen, dass wir es alles wieder gut in den Fokus kriegen und das Potenzial, du hast es ja auch Potenzial genannt, wiederentdecken und auch lernen, es wieder neu anzuwenden.
Deutschland hat einen Wellerbau, über 1000-jährig. Oder? Das ist wunderbar. Ja. Ah. Ja.
Super. Ich danke dir tausendmal.
Merci mal.
Danke.
Merci.
Das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie beispielsweise den Podcast. Entwickelt wird DBZ, der Podcast, von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.